francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.ir y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 17. November 2024 in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Dana Folgen Fokus der Woche und Hörer Brief Ecke. Zoe Unterhaltungs Musikprogramm der Indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 9555 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Prabowo verpflichtet sich, die AWZ beim bilateralen Treffen in Vietnam zu ratifizieren. Bei israelischen Angriffen in Libanon wurden etwa 12 Sanitäter getötet. Die Zusammenarbeit zwischen UN-Organisationen und Ministerien zur Eröffnung des Arafurat Meeresinformationszentrum in Ambon. KRI Ahmad Yani dan Ain Unfonsi bring die Hilfe für die Opfer des Lewotobi Ausbruch. Die Ukraine will den Krieg mit Russland auf diplomatischem Weg beenden. Das Sozialministerium verteilte die vierte Hilfsstufe an die Opfer des Lewotobi Ausbruchs. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat sich bei einem bilateralen Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Luang Chuong am Rande des APEC-Gipfels am Freitag, den 15. November, Ortszeit in Lima, Peru, dazu verpflichtet. Das Grenzabkommen über die ausschließliche Wirtschaftszone AWZ mit Vietnam umgehend zu ratifizieren. Wie Antara am Samstag, den 16. November, berichtete, drückte Präsident Prabowo seine Dankbarkeit aus, weil der Vizepräsident Vietnams Pho Thi Anh Xuan am 20. Oktober an der Ernennung des indonesischen Präsidenten im Merdeka Palace in Jakarta teilnahm. Prabowo bewertete die Beziehungen zwischen Indonesien und Vietnam als sehr stark und gut etabliert. Dies belegen die seit 70 Jahren andauernden diplomatischen Beziehungen. Präsident Prabowo Subianto betonte, dass die enge Beziehung zwischen Vietnam und Indonesien sehr wichtig sei und versuche, diese bestehende Partnerschaft zu stärken. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gab bekannt, dass bei einem israelischen Angriff in Baalbek östlich des Libanon mindestens 12 Sanitäter getötet wurden. In einem Beitrag in den sozialen Medien von X am Samstag, den 6. November, kritisierte Tedros den israelischen Angriff auf das libanesische Zivilschutzzentrum im Dorf Dores, bei dem mindestens 12 Sanitäter getötet wurden. Laut Tedros ist das Abwehrzentrum mittlerweile stark geschädigt. Tedros sagte, solche Angriffe auf Gesundheitsdienste seien in letzter Zeit in Kriegen alltäglich geworden. Er forderte ein Ende der Angriffe auf Gesundheitsdienste und Arbeitnehmer. Die libanesische Nachrichtenagentur MNA berichtete am Freitag, dass israelische Streitkräfte Luftangriffe auf den südlichen Rand der Stadt Baalbek in der Bekaa-Ebene gestartet hätten. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP Indonesien hat in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei das Lern- und Informationszentrum der Arafurasee im Fischereischulungszentrum von Ambon eröffnet. Der erste Start dieser Einrichtung erfolgte am Samstag, dem 16. November, durch die Leiterin des Zentrums für Ausbildung, Beratung und Personalentwicklung im Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Lili Aprilia Regiwati, und den nationalen Direktor des ACEA 2 Projekts, Yayan Hikmayani Ambon. Lili Aprilia Pregiwati zitiert von Antara in Jakarta Hof, dass die Anlage zur Hauptinformationsquelle über das Arafura-Meer Werden und Schutzbemühungen sowie eine nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresressourcen unterstützen kann. Unterdessen erklärte Yayan Hikmayani, dass diese Aktivität darauf abzielte, das Interesse zu wecken und die direkte Beteiligung an der Nutzung des Lehr- und Informationszentrums der Arafura-See zu fördern. Dieses Lernzentrum wurde eingerichtet, um die Kapazitäten von Interessengruppen, von Fischern über Beratungsmitarbeiter bis hin zu politischen Entscheidungsträgern bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresressourcen durch den Ecosystem Approach to Fisheries Management EAFM zu verbessern. Das indonesische Kriegsschiff KRI Ahmad Yani 351 beförderte humanitäre Hilfe von Labuan Bajo des Bezirks West Manggarai für die Überlebenden des Vulkanausbruchs Lewotobilaki im Bezirk Ostflores, Ostnusa Tenggara. In einer offiziellen Erklärung aus Antara vom Samstag, den 16. November, sagte der Kommandant des Schiffes KRI Ahmad Yani 351, Zeobers Padlon, dass die KRI Ahmad Yani 351 di Surabaya verliert. Eine Reihe von Hilfsgütern aus Labuan Bajo an Bord sollte den vom Ausbruch des Mount Lewotobi betroffenen Bewohnern helfen. Der Kommandant des indonesischen Marinenstützpunkts in Labuan Bajo, Marina Oberstleutnant Iwan Hendra Susilo, sagte, dass eine Reihe von Hilfsgütern an die vom Vulkanausbruch Lewotobi betroffenen Bewohner verteilt wurde. Die Hilfe kam von der Gemeinde, die sich am Kommandoposten des Marinestützpunkts Labuan Bajo versammelt hatte. Das Schiff KRI Ahmad Yani 351 segelte am Samstagmorgen nach Ostflores und wird voraussichtlich am Sonntag, den 17. November, eintreffen. Basierend auf Daten der Ostflores Bezirksregierung gibt es in der Gegend bis zu 6 Flüchtlingsposten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Samstag, den 16. November, Kiew wolle den Krieg mit Russland im nächsten Jahr mit diplomatischen Mitteln beenden, da beide Länder sich darauf vorbereiten, Donald Trump Rückkehr ins Weiße Haus zu begrüßen. Zitiert von AFP in Jakarta, sagte Zelensky in einem Interview mit dem ukrainischen Radio, Kiew werde alles tun, um sicherzustellen, dass der Krieg im nächsten Jahr endet. Er betonte auch, wie wichtig es sei, den Krieg zu beenden und zu verstehen, was Russland will. Das indonesische Sozialministerium erfüllt weiterhin verschiedene logistische Bedürfnisse für die Überlebenden des Vulkanausbruchs Lewotobilaki im Bezirk Ostflores der Provinz Ostnusa Tenggara. Antara zitierte am Samstag, den 16. November in Jakarta, dass der Gesamtwert der vom Ministerium ausgezahlten Hilfe bis zum 12. Tage bis zum 12. Tag des Ausbruchs 6,2 Milliarden Rupiah erreicht habe. Der Beamte des Sozialschutzdirektorats für Opfer von Naturkatastrophen im Sozialministerium, Taufik Shaira, dass die vierte Stufe der Hilfe die Logistik und Behindertenhilfen im Wert von 281,8 Millionen Rupiah umfasste. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta. Nun hören Sie Chronik der Woche.
Die Wurzeler Grenzpunkte der Woche waren heute das Thema. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto erhält die höchste Auszeichnung von der Regierung Perus. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto setzt seine Reihe von Auslandsbesuchen mit einem Besuch in Peru fort. Prabowos Anwesenheit in Peru soll an der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftspartnerschaft APEC teilnehmen. Präsident Prabowo Subianto trifft am Mittwoch, den 13. November 2024 gegen 35 Minuten Ortszeit auf den Militärstützpunkt der Luftwaffe Grupo Al-Alar am Jorge Chávez International Airport in Lima, Peru ein. Die Ankunft des Staatsoberhauptes wurde von der Landwirtschaftsministerin Angel Manuel Manero Campos, Botschafter der Republik Indonesien in Lima, Ricky Suhendrar, Generalkommandant der ALA Airea, Generalmajor Julio Cesar Gutierrez González und der stellvertretenden Leiterin des Staatsprotokolls Perus, Ministera Sandra Pinto La Fuente, begrüßt. Von seiner Teilnahme an einer Reihe von APEC-Treffen hielt Präsident Prabowo Subianto eine Reihe bilateraler Treffen mit mehreren Staatsoberhäuptern ab. Am Donnerstag, den 14. November 2024, traf Präsident Prabowo Subianto die Präsidentin der Republik Peru, Dina Boluarte. In einer offiziellen Zeremonie im Regierungspalast in Lima verlieh Präsidentin Dina Boluarte Präsident Prabowo Subianto die höchste Auszeichnung Großkreuz des Sonnenordens von Peru. Der El Sol del Peru Preis, der ursprünglich Ordner del Sol hieß, gilt als die höchste Auszeichnung in Peru und wird als Anerkennung für außergewöhnliche Verdienste um das Land und die Nation Peru verliehen. Diese Auszeichnung mit der höchsten Stufe des Großkreuzes wird in der Regel an Staatsoberhäupter befreundeter Länder oder an internationale Persönlichkeiten verliehen, deren Beiträge allgemein anerkannt sind. Diese Auszeichnung symbolisiert die tiefe Freundschaft und den Respekt zwischen Indonesien und Peru. Als Großkreuz erhielt Präsident Prabowo eine große Askette mit Diamantskreis. Dieses Ehrenemblem wurde speziell mit einer sonnenförmigen Platte mit einem Durchmesser von 80 mm entworfen, die den Ruhm von El Sol del Peru widerspiegelt. Als Reaktion auf die Auszeichnung drückte Präsident Prabowo seine Dankbarkeit für die von der peruanischen Regierung verliehene Ehre aus. Er betonte auch das Engagement Indonesiens für die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen mit Peru und hoffte auf stärkere Beziehungen in der Zukunft. Während des Treffens eigneten sich die beiden Staats- und Regierungschefs auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. Präsident Prabowo gab bekannt, dass Indonesien den Marktzugang für Produkte aus Peru öffnen würde. Darüber hinaus verpflichten sich die beiden Länder, das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA innerhalb die nächsten 6 Monate abzuschließen. Präsident Prabowo ist optimistisch, dass das Abkommen während des Besuchs von Präsident Boluarte in Indonesien mit seiner Delegation unterzeichnet werden kann. Das Treffen beinhaltete auch Diskussionen über die Zusammenarbeit bei der Ausrottung von Drogen sowie über die Ähnlichkeiten in den Ansichten der beiden Länder auf der internationalen Bühne. Als ein reiner Staaten des Pazifischen Ozeans haben sowohl Indonesien als auch Peru ein Interesse daran, Frieden und Stabilität in der pazifischen Region aufrechtzuerhalten. Das war Grenzpunkt der Woche.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. November. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 17. November 1950. An dem Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama zum Staatsoberhaupt Tibets gekrönt wurde. Tenzin Gyatso war der 14. Dalai Lama. Am 17. November 1950 wurde im Alter von 16 Jahren aufgefordert, während der Besetzung des Gebiets durch die Truppen der Volksrepublik China die volle politische Macht als Staats- und Regierungschef zu übernehmen. Nach der Niederlage der tibetischen Widerstandsbewegung im Jahr 1959 floh Tenzin Gyatso nach Indien und gründete dort die tibetische Regierung im Exil. Tenzin Gyatso war der erste Dalai Lama, der die westliche Welt besuchte. Im Jahr 1989 erhielt den Friedensnobelpreis. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 17. November 2012, dem Weltfrühgeborenentag. Der 17. November wird als Weltfrühgeborenentag begangen. Dieser Tag wurde erstmals am 17. November 2011 gefeiert, das Bewusstsein für die Millionen von Kindern zu schärfen, die jedes Jahr zu früh geboren werden. Auch wenn sich die medizinische Technologie und die Verfahren jedes Jahr verbessert haben, sind Frühgeborene immer noch sehr anfällig. Dazu gehören zum Beispiel die Anfälligkeit für zerebrale Lähmungen, Entwicklungsverzögerungen, Hör- und Sehprobleme. Wir beenden unser heutiges Programm mit dem Absturz von Tatarstan Airlines Flug 363 am 17. November 2013. Der Tatarstan Airlines Flug 363 war ein Passagierlinienflug, der von der Tatarstan Fluggesellschaft unter dem Namen Akbars Aero von Moskau nach Kazan, Russland betrieben wurde. Am 17. November 2013 19:20 Ortszeit stürzte die Boeing 737-500 bei einem Landesversuch auf dem internationalen Flughafen Kazan ab, wobei alle 44 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Der Absturz führte zur vorübergehenden Schließung des Flughafens. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Cinta, oh, yang kau inginkan. memang yang paling penting. Cobalah untuk membuka mata, hati, telinga.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of India.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien musste Pencaksilat in die Jugendolympiade 2030 einbeziehen. Die indonesische Regierung versucht Pencaksilat in den Wettbewerb der Olympischen Jugendspiele YOG 2030 zu bringen. Der Vorsitzende des Indonesischen Olympischen Komitees, Raja Sabta Oktohari, erklärte am Mittwoch in Jakarta während eines Treffens mit den Abgeordneten der Kommission 10, dass Indonesien informell eine Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Jugendspiele YOG 2030 eingereicht habe. Bei dem Treffen bot IOC-Präsident Thomas Bach Indonesien an, sich gemeinsam mit der Türkei, Indien und Chile an der Olympia-Bewerbung 2036 zu beteiligen. Allerdings sollte sich Indonesien laut Raja Sabta Oktohari auf die Ausrichtung der YOG Jugendolympiade 2030 konzentrieren, bevor es zu den Olympischen Spielen 2036 übergeht, da die YOG näher und realistischer sind. Raja Sabta Oktohari sagte, wenn es Indonesien gelingt, die Olympischen Jugendspiele 2030 und die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 auszurichten, dann wären diese internationalen Sportveranstaltungen eine gute Gelegenheit, Pencaksilat einzubeziehen. Erklärte, dass die indonesische Regierung in naher Zukunft ein offizielles Schreiben mit einem Angebot für die Ausrichtung der Olympischen Spiele und YOG vorlegen werde. Die Vorbereitung des Angebots selbst dauert recht lange. Zuvor hatte die indonesische Regierung eine Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2034 eingereicht, die jedoch scheiterte. Darüber hinaus hat die indonesische Regierung eine weitere Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 und 2040 eingereicht. Das war unser Indonesien.
Namun telah berlalu.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz. Und Livestream www.voinews.id/jemaat. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Hore Briefecke präsentieren.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörer Brief Ecke. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 17. November 2024, bin ich Indah Sahania am Mikrofon und werde Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wir bekommen in dieser Woche die E-Mails von Herrn Benzeiser. Hallo Herr Benzeiser, wie geht es Ihnen? Wie war Ihr Wochenende in Ottenau? In seinem E-Mail vom 11. November 2024 schrieb Herr Seiser wie folgt: Am 10. 11. 2024 hörte ich eure mehrsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC bei WWDXC Livestream mit Simpo 5555. Bitte bestätigt meinen Empfangsbericht mit einer RRI-QSL-Karte und sorgt dafür, dass bald die richtige Durchsendung von gestern auf der Internetseite von www.voinews.id/german/index.php/2017-09-02-14-07-02 bereitgestellt werden. Alle Sendungen ab 17. November fallen, da ist ja eine Wochenzeitung mit Zustellung der Post viel aktueller. Schnelligkeit ist der Vorteil von Rundfunk und Live-Sendung. Aber warum dauert die Programmbereitstellung bei der Stimme Indonesien so lange? Vor 10 Jahren war das richtige deutsche Programm schon mehrere Stunden von der 18 UTC-Sendung auf eurer Internetseite aufrufbar und nun dauert es oft ein Monat. Am 7. April erhielten wir auch ein E-Mail von Herrn Oliver Fuller. Herr Oliver Fuller wohnt in Untere Strut 4, Fachbar Deutschland. Hallo Herr Oliver Fuller, wie geht es Ihnen? In seinem E-Mail vom 7. April 2024 schrieb Herr Oliver Fuller wie folgt: Liebe Freunde bei der Voice of Indonesia, herzlichen Dank für die Beantwortung meines letzten Empfangsberichts mit der schönen QSL-Karte. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Nach wie vor höre ich Ihre Sendungen regelmäßig. Aus verschiedenen Gründen fehlte mir in den vergangenen Monaten zum Schreiben an Ihren Sender jedoch leider häufig die Zeit und manchmal auch einfach der Antrieb, um den Kontakt zur deutschsprachigen Redaktion nicht völlig abreißen zu lassen, schreibe ich Ihnen heute diesen Empfangsbericht. Wir müssen warten, bis der Audioindex im Rechenzentrum verfügbar ist, der von der technischen Abteilung hochgeladen wird. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Terhalto. liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Dieter Leupold aus Leipzig grüßen. Hallo Herr Dieter Leupold, wie geht es Ihnen? Wie war das Klima bei Ihnen? Herr Dieter Leupold war sehr fleißig in dieser Woche. Herr Dieter Leupold hat uns am 11., 14., 15. und 17. November die E-Mails geschrieben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Leupold. In seinem E-Mail vom 11. November erwähnte Herr Dieter Leupold den Ausfall des Deutschen Dienstes. Wir haben es der Technikabteilung angemeldet. In seinem E-Mail vom 14. November schrieb Herr Dieter Leupold, am heutigen Abend, dem 13. November 2024 gegen 18.20 Uhr UTC, habe mal versucht, das deutsche Programm der Stimme Indonesien zu empfangen. Wie in meiner zurückliegenden Mail ist doch immer so, dass RRI nur auf einer Frequenz sendet und die 4755 kHz siehe. Audiomitschnitt bei der Umschaltung auf 3325 kHz ist nur ein Rauschen aufzunehmen. Am 15. November schickte Herr Dieter Leupold uns ein Foto vom Vulkanausbruch Lewatobilaki in Ostnusa Tenggara. Danke Herr Dieter Leupold für das Foto. Und dann am 15. November 2024 sendet Herr Dieter Leupold einen Artikel mit dem Titel Reise Chaos an Flughafen Auswärtiges Amt mit Warnung an Urlauber. Herr Dieter Leupold, seit Anfang dieser Woche haben wir zahlreiche Informationen zum Ausbruch des Vulkans Lewatobilaki bereitgestellt. Die neuesten Nachrichten sind über das Sozialministerium verteilte die vierte Hilfsstufe an die Opfer des Lewatobi-Ausbruchs und über die indonesischen Luftstreitkräfte bereiten die Flugzeuge für den Transport von Sozialhilfe für die Opfer des Vulkanausbruchs vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Poplied. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören! Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz. Und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, indem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das mit dem Thema Die innovative Energiequelle aus Abfallbakterien von ITS-Studenten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die große Nachfrage nach Haushaltsstrom erfordert innovative erneuerbare Energiequellen als Ersatz für die schwindenden fossilen Brennstoffe. Ausgehend von dieser Frage hat ein Studententeam des Technischen Instituts 10. November ITS eine umweltfreundliche Energiequelle aus Abfallbakterien des Ölschlamms entwickelt. Ramadita Putra Purnomo, der Leiter des ITS Gasoilum Teams, erklärte, dass Ölschlamm einer der Abfälle sei, die bei der Verarbeitung und Lagerung von Rohöl entstehen. Wenn der Abfall entsorgt wird, ist eine besondere Phase erforderlich, damit der Abfall die Umwelt nicht verschmutzt. Rama und das Team untersuchten Ölschlammabfälle und fanden die Bakterien Pseudomonas aeruginosa als mikrobielle Brennstoffzelle MFC, die das Potenzial hat, elektrische Energie aus Elektronen zu erzeugen, die bei der Zersetzung von Nährstoff Glucose durch Bakterien entstehen. Liebe Zuhörer, um Strom zu erzeugen, müssen die Bakterien mit Haushaltabfällen wie Gemüse oder Obstabfällen vermischt werden. Der Haushaltabfall wird in kleine Stücke geschnitten und mit Salzsäure HCl vermischt. Das hat das Ziel, die Nährstoffmoleküle der Glucose in kleinere Moleküle aufzuspalten. Danach wird die Mischung in 1000 ml Röhrchen gegeben, an das ein Multimeter mit Anode und Kathode angeschlossen ist. Die Mischung wird angeordnet, damit sie drei Schichten von Teilen im Verhältnis 1:3 bildet. Aus dieser Mischung entsteht ein bioelektrochemisches System, das Haushaltabfallglucose in Elektronen umwandelt. Diese Elektronen erzeugen dann Spannung und elektrischen Strom. Liebe Zuhörer, das maximale elektrische Potenzial zu bekommen, dauert der Prozess bis hin zu 7 Tage. In der 7. Zeitspanne beträgt die von diesen Bakterien erzeugte elektrische Energie 21 Watt, was der Energie zum Betrieb einer Taschenlampe entspricht. Dieses Forschungsergebnis hat das Team kürzlich zum ersten Gewinner beim Forum Improvement and Innovation Award IIA 2024 geführt. Das war Dies und Das. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz. Und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Zuhörer von Voice of Indonesia. Diesmal präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Manusia Super. Manusia Super ist eine kollaborierte Single von Angie und Fiersa Besari, die anlässlich des Nationalen Vatertags veröffentlicht wurde. Dieses Lied wurde am 12. November 2004 und 20 veröffentlicht und ist ein besonderes Geschenk für Väter in ganz Indonesien. Manusia Super beschreibt das Gefühl eines Vaters, der seine Müdigkeit zum Wohle seiner geliebten Familie aufopfert. Das Lied zeigt die emotionale Seite von Vätern, die bereit sind, für das Glück ihrer Liebsten zu opfern. Angie und Firsa Besari haben es in diesem Land geschafft, ihre beiden unverwechselbaren Musikstile in dieser Zusammenarbeit zu vereinen. Die daraus entstehenden Harmonien bilden eine Mischung aus sanften Melodien und Lyrik voller Bedeutung und Emotionen. Dieses Lied soll die Herzen der Zuhörer berühren und die wichtige Rolle eines Vaters würdigen. Mit diesem Lied wollen Angie und Firsa daran erinnern, dass auch Väter Unterstützung und Wertschätzung brauchen. Liebe Zuhörer, hier ist Angie und Firsa Besari mit dem Lied Manusia Super oder auf Deutsch Übermensch. Gute Unterhaltung.
Saat tawa ku buatmu tertawa, cerahkan hari-hari yang berat. Saat senyum ku buatmu tersenyum, mungkin ku sedang pura-pura. Hati ini tak perlu kau risaukan, toh cinta tidak butuh alasan. Lagi-lagi ku mengubur impian, lagi-lagi ku pura-pura. Laraku